Deutschlandfunk Kultur. Lesart.
Und mein Name ist Joachim Scholl und ich heiße Sie herzlich willkommen zu dieser zweiten Ausgabe unserer Lesart von der Frankfurter Buchmesse. Live in ganz Deutschland und hier in und Halle 3. Hallo zusammen. Auch heute wollen wir Sie in dieser Stunde interessant unterhalten. Gleich drei Romanciers werden uns besuchen hier auf unserer Bühne mit neuen Werken. Robert Menasse wird später kommen aus der Ukraine, Juri Antruchowitsch, er ist schon da, und die russischen Wurzeln von Viktor Funk führen uns zu seinem Roman später, der in der früheren Sowjetunion spielt. Die Politik, sie ragt in alle Bücher unserer Gäste, zugleich sind sie großartige Literatur. Seien Sie wie ich gespannt, wir schlagen jetzt das erste Buch auf, bei dem wir aber besonders die Ohren spitzen, weil es nämlich Radionacht heißt. Und durch diese führt uns einer der bekanntesten Schriftsteller der Ukraine, Juri Antruchowitsch. Er ist bei uns. Guten Tag. Bevor wir mit Ihnen uns in diese Radionacht stürzen, Herr Antruchowitsch, Sie waren die meiste Zeit seit dem Angriff Russlands in Ihrer Heimatstadt Ivano-Frankivsk im Westen der Ukraine. Sie sind mit Absicht dort geblieben. Das haben Sie ganz oft betont in Interviews, in Artikeln. Ich bleibe in meinem Land. Ich will hier auch kämpfen für mein Land. Wie ist es für Sie jetzt, hier in Frankfurt zu sein?
Oh, ja, das ist vor allem so ein Gefühl, dass ich wieder in einer anderen Realität bin. Das wird natürlich nicht lange dauern, aber da ich dieses Buch ganz neu jetzt habe, diesen Roman, habe ich noch einige Auftritte in anderen Städten in Deutschland. Ja, wie ist es? Gerade habe ich eine SMS von zu Hause bekommen, dass da wieder ein Luftalarm gibt. Ja? Und wir wissen nie, wann das endet. Ja, das kann manchmal 15 Minuten dauern, manchmal 2-3 Stunden, manchmal die ganze Nacht. Und das ist so nur ein Detail von der Ganzheit, die sehr, sehr kompliziert ist, besonders jetzt, als der Winter näher kommt. Und ja, das ist natürlich ein Gefühl von bestimmter Zerrissenheit, ja, muss ich ehrlich zu sagen.
Ja. Ihr Roman ist schon vor 2 Jahren im Original erschienen, also Sie haben ihn lange vor dem Angriff geschrieben, aber in einer Zeit, als der Krieg ja schon im Land war, im Osten, auch die Krim war schon annektiert. In dem Roman, wir kommen gleich drauf, sieht man es überhaupt nicht an. Aber wie stark hat Sie doch diese politische Situation beim Schreiben vielleicht auch begleitet? Oder wie konnten Sie sich davon lösen?
Ich glaube, dass einer der zentralen Motive im Roman eine Revolution ist, die sehr ähnlich an unser Euromaidan ist, aber nicht genau das Gleiche, weil diese Revolution, die ich beschreibe, die hat eine Niederlage gelitten. Die wurde zerquetscht. Und das macht für mich als für den Autor eine Möglichkeit, mein Sujet, meine Geschichte als eine Art Roadmovie zu bauen. Natürlich ist der ganze Roman ist teilweise politisch auch. Das ist ein Liebesroman, ein akustischer Roman, ein philosophischer Roman, aber auch ein politischer Roman. Und der Protagonist ist ein Künstler, ein Pianist, der Musik spielen wollte, nichts mehr. Aber der ist in das politische Ereignis sehr aktiv involviert. Ja? Mhm. Er ist sehr aktiv in politischer Tätigkeit als einer der Symbole dieser Revolution. Er spielt Musik für die Barrikaden und auf den Barrikaden. Ja?
Mhm. Radionacht. Das benennt auch den Rahmen des Romans. Wir sind on air mit diesem Protagonisten, Moderator, DJ. Jossi Brodsky heißt er. Sein Name wird gebildet aus Trotzki, aus Josef Roth.
Am wenigsten aus Trotzki.
Und Josef Brodsky, irgendwie dem russischen Nobelpreisträger.
Also Trotzki habe ich damals vergessen. aber Sie vergessen
aber
nicht.
Aber er erzählt von einer entlegenen Insel aus, sendet er hinaus in die Welt und in die Nacht. Man kann Ihren Roman jetzt nur schwer nacherzählen, Herr Andruchowitsch. Da sind ganz viele Schichten und Geschichten. Sie haben schon gesagt, ein Liebesroman, ein Politikroman. Man liest natürlich jetzt in unseren Tagen, schaut man auf die politischen Passagen. Was wird da erzählt von der orangefarbenen Revolution mit den Demonstrationen? Brodsky wird zu einer Ikone auf dem Maidan. Aber interessant ist, im Roman werden keine konkreten Namen genannt. Auch der Maidan fällt nicht, auch Kiew fällt nicht, kein Politikername fällt.
Und wir wissen nicht, ob sein Land die Ukraine heißt oder...
Genau, das wissen wir nicht.
Oder anders.
Und da ist natürlich dann der Punkt, die Frage, die man sich stellt, was war das für eine Absicht für Sie, also diesen Erzählraum so ganz als Parabel zu gestalten und gar nicht mit realen Personen, Namen, Orten auszustaffieren?
Also einfach mehr Spielraum. Wenn ich an die wirkliche Geschichte meines Landes angebunden bin, dann habe ich diesen Raum ein bisschen weniger. Ja? Also dann kann ich nicht so viele Varianten ausdenken. Und ich mag die Varianten sehr. Außerdem war für mich wichtig, so eine Figur zu kreieren, die die ganze Zeit an der Flucht ist. So ein Flüchtling, ein Exilant, der immer auch in Gefahr ist. Der ist gefährdet von verschiedenen Seiten auch. Der muss irgendwie von Geheimdiensten seines Landes zum Beispiel verfolgt sein. Und dazu brauchte ich so etwas Imaginiertes. Mhm. Ja, das kann auch Belarus sein nach 2020. Ja, mein Roman war schon fertig damals. Ich habe nur gewartet, dass er im Dezember 2020 auf Ukrainisch erscheint, die Originalausgabe. Und da kam im Spätsommer kam die belarussische Revolution mit Protesten, die, wie bei mir in diesem Buch, die eine Niederlage gelitten hat, die zerschlagen wurde. Nicht zwar von russischen Panzer wie bei mir, aber von mit viel Gewalt von der Polizei, mit Prügeln, Tränengas und so weiter.
Die Musik spielt eine ganz, ganz wichtige Rolle im Roman. Man kann mittels eines QR-Codes im Buch sich die Playlist runterladen. Also wenn man das Handy draufhält, kommt man auf eine YouTube-Liste und dann sind 14 Titel aufgelistet. Von Tom Waits, Procol Harum. 15 sogar? Ja. Oh, da habe ich mich verzählt. Pardon. Die Stones sind dabei, Klaus Nomi, David Bowie sind so die bekanntesten. Es gibt auch ganz interessante Entlegene. Ich habe sie dann nachgehört und dachte, Mensch, wie hat er denn diese Liste zusammengestellt?
Das war für mich eine höchst interessante ästhetische Aufgabe. Die Inhalte, das, was Jossi Brodsky erzählt, irgendwie mit jedem musikalischen Stück zu ergänzen, zu bereichern. Also die Assoziationen zu bauen. Mhm. Und manchmal sind das nur die Titel, wie beim Elton John, I've seen that movie too. Manchmal, wenn ich darf das aussprechen, es gibt dort den Hit von Archive, es heißt Fuck U. und das passt der Episode, wo Brodsky den Geheimdienstler trifft und sein erstes Gespräch mit ihm hat. Jede Komposition entspricht dem, was früher erzählt wurde.
Sie haben neulich hier im Programm von Deutschlandfunk Kultur schon einmal gesagt, wie Sie als Kind und Jugendlicher mit dem Radio aufgewachsen seien. Im Roman gibt es eine entschiedene Liebeserklärung an die Musik der 1970er Jahre. Ich habe sofort die Idee entwickelt, Herr Andruchowitsch, und das spreche ich jetzt hier schon aus als Einladung. Wenn Sie irgendwann mal in den nächsten Monaten bei uns nach Berlin kommen, dann machen wir eine Radiosendung, eine Lesart zusammen und wir machen zusammen Moderation und Sie sind der DJ. Wollen wir das machen?
Ja, danke schön. Ich nehme das gerne an. Ich weiß zwar nicht, wann ich nächstes Mal.
Wir gucken mal, aber die Einladung,
nach dem Sieg,
die Einladung ist offen, okay? Gut. Also, und wir testen das gleich mal. Also, Radio für alle, die am Leben sind. Das ist der Roman von Juri Andruchowitsch. Auf Deutsch ist im Surkamp Verlag erschienen. Aber wir wollen jetzt ihn schon mal testproben lassen. Mit einem Song von seinem DJ Josip Brodsky. Nämlich, wir spielen David Bowie, Wild is the Wind. Herr Andruchowitsch, sagen Sie ihn an auf Intro, wie das heißt. Sie haben 33 Sekunden Zeit.
Ja, leider ist das nicht die Version, die ich auf meiner Playlist habe. Nicht mit dem Pianisten Mike Garson, den ich sehr, sehr mag. Das ist die ältere, die klassische Version von der Platte, die heißt Station to Station.
David Bowie hier in der Lesart live von der Frankfurter Buchmesse. Und jetzt ist Elke Schlinsock aus unserer Lesart-Redaktion bei uns. Gestern war sie schon unterwegs, hat Messesplitter aufgesammelt. Übrigens ist das die Dame, die hier alles managt, alle Einladungen macht, alles organisiert. Deswegen jetzt mal einen herzlichen Applaus an Elke.
Vielen Dank.
Elke, Sie waren schon auf der Messe unterwegs im vergangenen Jahr. Da standen die Frankfurter Tage ja noch ganz im Zeichen von Corona. Jetzt gibt es eine ganz andere Dramatik. Wir haben gerade Juri Andruchowitsch aus der Ukraine gehört. Wie präsent ist das Land? Sind Krieg, Krise und ja, die Zerstörung auf der Messe spürbar?
Ja, ich habe auch Juri Andruchowitsch ganz genau zugehört. Dieses Land ist stark auf dieser Messe, lautstark. Wenn man das vergleicht mit dem Länderschwerpunkt Spanien in diesem Jahr, ja, der Auftritt des Landes Spaniens, da muss man sagen, dass es eigentlich einen zweiten, viel stärkeren Länderschwerpunkt gibt. Das ist die Ukraine. Und das lässt sich sehr, sehr deutlich hören. Gestern war ein großer Andrang, als der Stand in der Halle 4 eröffnet hat. Viele, viele Menschen waren da in der Halle 4. Pickepacke voll war es. Die Stellwände gefüllt mit Kinderbüchern, Kunstbüchern, Fotobänden. Und es wurde eigentlich gleich klar, worum es in den nächsten Tagen geht. Weniger um Bücher und Gespräche über Bücher, sehr viel mehr Gespräche über die Ukraine, über die Geschichte der Ukraine, über die Kolonialisierung auch dieses Landes durch Russland und natürlich, es ging um den Schrecken, um den Krieg und erschütternd hat es ein Quadrat an der Wand des Messestandes angezeigt, das rot immer dann aufblinkte, wenn es gerade Luftalarm in der Ukraine gibt und es leuchtete sehr oft auf. Sie haben es auch schon erwähnt.
Das ist jetzt schon mal ein Eindruck von den äußeren Gegebenheiten an dem Stand. Ich meine, wie präsentiert sich sozusagen der Messestand als solcher?
Ja, das ist ein ganz kleines Team, muss man sich vorstellen, die das zusammengestellt haben in nur 2,5 Monaten. Und trotzdem ist da eine Menge passiert. Quirlig hat sich da Maria Tschutschek drum gekümmert, eine Kollegin des Goethe-Instituts Ukraine, die das in so kurzer Zeit zusammengestellt hat, dieses Programm. Und ja, für sie ähnlich beschrieben wie Juri Andruchowitsch, es ist eine komische Normalität in diesen Tagen auf der Messe. Sie erlebt das hier wie an einer Parallelwelt. Aber es sind die Themen, die diese Dringlichkeit dieser Tage auch zum Ausdruck bringen. Sie hat Workshops zusammengestellt zum Thema Übersetzen als Aktionismus, Krieg im ukrainischen Kinderregal. Sehr, sehr viele Themen sind davon bestimmt. 40 Verlage hat sie zusammengebracht und sie ist irre stolz, dass sie es geschafft hat, dass die Bücher noch aus dem Kriegsgebiet gekommen sind.
Natürlich, das bedeutet uns jetzt ganz viel dann so. Ich meine dann so, ich verstehe schon, wir sind alle ein bisschen jetzt mehr gewöhnt an Krieg, obwohl das überrollt uns, überrascht uns jeden. Dieser Grad von Brutalität überrascht uns jeden Tag mehr und mehr natürlich. Aber wie gesagt, andererseits, wir verstehen, wir dürfen nicht brechen, wir dürfen nicht zusammenbrechen. Alles, was jetzt gemacht wird, das wird auch auf diesem Adrenalinschwung gemacht und so. Und die ganzen Ukrainer, die arbeiten jetzt auf diesem Adrenalinschwung, weil wir verstehen, jemand aus unseren Verlegern ist jetzt an der Front und das ist jetzt das, was wir mindestens machen können, dass wir gehört werden.
Elke, worum geht es jetzt auch für uns bei dieser Messe mit der Ukraine? Wie kann man die ukrainischen Verlage, die Buchlandschaft konkret unterstützen?
Ja, das ist das Thema. Also was kann man machen? Die Buchbranche ist ja in einer schweren Krise. Man muss sich vorstellen, die Druckereien sind zerstört, kein Papier, wenig Leser in diesen Tagen, Wochen, Monaten, auch kaum Mitarbeiter für Druck und Verlag. Das trifft ja nun eine Buchproduktion, die sich ja gerade erst emanzipiert hat von der russischen. Die ukrainische Literatur ist ja nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion erstmal ja als Propagandaliteratur radikal geschrumpft und konnte sich Stück für Stück erst wieder eigenständig zurückerobern und sich darstellen. Die Wiederbelebung muss jetzt also erst recht her nach dem Krieg, nach diesem Zusammenbruch dieser Druckproduktion. Und da ist es ganz interessant, dass hier der Börsenverein, Goethe-Institut und natürlich die Buchmesse Frankfurt verschiedene Projekte auf die Wege bringen können, um nicht nur Autoren und Verlegerinnen zusammenzubringen, sondern wirklich die auch die Lizenzen verantworten, wie es also möglich ist, Geschäftsabschlüsse mit fremdsprachigen, auch deutschen Verlagen zu fördern. Und ein Satz von Herrn Mühltaler, der ist der Leiter des Ukraine-Instituts, des Goethe-Instituts, der hat gesagt, trotzdem, obwohl wir so wenig haben, in der Ukraine läuft das Geschäft weiter. Wir machen weiter Bücher. Mein Team ist in der Ukraine und es geht weiter.
Wie lässt sich hier die Literatur der Ukraine entdecken?
Ja, ich freue mich, dass jetzt in diesen Tagen, also gleich morgen beginnt der Pavillon auch hier unten, der Frankfurt-Pavillon auf der Freifläche, auf dem Messegelände. Große Namen sind dabei. Juri Andruchowitsch wird wieder dabei sein, der heute in unserer Sendung ist, aber auch Andrei Kurkow ist dabei, Tatjana Majatschuk. Ich finde sie großartig. Ich habe sie gestern erlebt. Ich habe mit vielen sprechen können. Ich erlebe die ukrainischen Autoren auch als eine Art Kulturdiplomaten in diesen Tagen, die wenig wirklich über ihre Bücher sprechen können, als mehr über die Ukraine. Und das hat mir gestern auch die ukrainische Autorin Natalka Sniadanko erzählt.
Es ist für mich einfach nur ein Teil der Sanktionen, die so lange dauern, solange der Krieg herrscht. Also ich kann jetzt nicht sagen, ich werde nie im Leben ein russisches Buch lesen oder die ganze russische Literatur jetzt einfach aus der Liste streichen. Es ist nicht gegen Literatur oder nicht gegen Sport oder nicht gegen Wirtschaft. Mhm. Es ist einfach gegen den Krieg, solange unsere Kulturschaffenden auch unter anderem sterben, können wir jetzt nicht so zu tun, als ob wir hier völlig frei davon wären.
Natalia Sniadenko aus der Ukraine. Und in einer Stunde wird sich Präsident Zelensky mit einer Videobotschaft an die Buchbranche und an die Messe hier wenden. Danke, Elke Schlinsorg, für diese Eindrücke. Und jetzt steht hier auf dem Büchertisch ein mit über 600 Seiten massives Werk und daneben der Mann, der es geschrieben hat, Robert Menasse aus Österreich. Willkommen in der Lesart. Vor 5 Jahren, Herr Menasse, 2017, haben Sie hier in Frankfurt den Deutschen Buchpreis gewonnen für Die Hauptstadt. Großer politischer Roman über Europa war das damals. À suivre, hieß es dort am Ende, ist fortzusetzen. Und genau das haben Sie gemacht. Sich anscheinend sofort hingesetzt und angefangen. Jetzt gibt es die Erweiterung, so heißt der Buch. Hatten Sie es schon damals geplant, den Stoff schon im Kopf oder wie hat sich das entwickelt?
Ich habe schon die Absicht gehabt, aber es gibt ja keine Garantie für das Gelingen. Und deswegen habe ich die Hauptstadt, also den letzten Roman, abgeschlossen mit dem À suivre, also dass man ja auch interpretieren kann, nicht nur Fortsetzung folgt, sondern so geht es immer weiter. Und das haben wir ja auch erlebt und eigentlich hätte ich da gar nichts mehr schreiben müssen. Wir hätten es nur mitverfolgen können.
Brüssel war damals die Hauptstadt. Es ging um das Innenleben, die Mechanik der Europäischen Union. Diesmal geht es eben um die Erweiterung der EU und zwar konkret um Beitrittsverhandlungen mit Albanien. Dort spielt sich das meiste ab. Wie oft waren Sie, Herr Menasse, in Tirana für diesen Roman?
Einmal längere Zeit und dann noch einige Male. Aber nicht nur in Tirana. Ich habe Albanien bereist, überhaupt den Westbalkan, um mich vertraut zu machen mit diesen Ländern, die in die EU eintreten wollen. Ich finde es sollte uns grundsätzlich interessieren, die Kulturen, die Mentalitäten, die Traditionen, die Geschichte, die Hoffnungen dieser Länder, die früher oder später Teil unserer Einheit sein werden. Und die Politik dort wird Teil unserer Innenpolitik. Und darum habe ich mir gedacht, muss man sich das anschauen. Und es hat mich vor allem Albanien besonders interessiert, weil das aus verschiedenen Gründen ein ganz besonderes Land ist, weil dort über 90% der Bevölkerung nach letzten Umfragen in die EU eintreten wollen. Also wenn dort morgen ein Referendum wäre, wäre das die höchste Zustimmungsrate, auch höher als in allen europäischen Mitgliedstaaten zur Europäischen Union, zur Idee des geeinten Europas.
Los geht der Roman allerdings in Wien, in der Hofjagd- und Rüstkammer des Kunsthistorischen Museums, wo ein Helm zu besichtigen ist, aus Britannia Metall mit einem vergoldeten Bronze-Ziegenkopf. Und dieser Schmuck, der wird einem albanischen Nationalhelden zugeschrieben, Alexander Skanderbeg. Und Helm und Figur bilden zwei Leitmotive des Romans. Ja. Ich habe diesen Namen ehrlich gesagt noch nie gehört.
Es ist interessant, Skanderbeg war bis, ich glaube, kurz vor unserer aller Geburt weltberühmt. war ein mittelalterlich albanischer Fürst, der erste, der die albanischen Stämme geeint hat. Und daher in Albanien bis heute sozusagen das Symbol der albanischen Einheit ist, der albanischen nationalen Identität. Und gleichzeitig war er ein erfolgreicher Feldherr, der sozusagen mit den geeinten albanischen Stämmen das christliche Abendland gegen die Osmanen verteidigt hat. Solange er gelebt hat, haben die Osmanen keine Chance gehabt. Er wurde von Papst, vom damaligen Papst, Atleta Christi geadelt. Vivaldi hat eine Oper über ihn geschrieben, also Musikliebhaber sollten Skanderbeg kennen oder Musikexperten. Und das ist wirklich also witzig, dass in einem mehrheitlich muslimischen Land die zwei größten Nationalhelden Christen sind, nämlich Skanderbeg und Mutter Teresa. Skanderbeg ist noch aus einem anderen Grund interessant, wenn wir europapolitisch diskutieren. Die Albaner haben ein Narrativ für ihre Einheit. Dafür steht Skanderbeg. Und die wollen in die EU hinein, die kein Narrativ für ihre Einheit hat. Ja? Das ist auch witzig und daraus sprudeln natürlich auch wieder Geschichten.
Sie weben jedenfalls einen großen, weitgespannten Politkrimi um diesen Helm, um diese Figur. Der Helm wird nämlich aus Wien geklaut. Dann stiftet noch eine weitere Kopie, Verwirrung, die da plötzlich auftaucht. Das meiste geht aus von der Staatskanzlei in Tirana, vom amtierenden Ministerpräsidenten und seinem Stab aus Beratern, Pressesprecher, Polizeichef. Und man liest von dieser ganzen Combo, als sei sie irgendwie gar nicht erfunden, sondern als ob Sie, Herr Manesse, dabei gewesen wären in den Beratungszimmern, bei den Besprechungen, den Planungen, den Intrigen und den Eifersüchteleien. Ich habe mich wirklich gefragt, wie hat er das gemacht, sich also in diese politische albanische Welt hineinzuversetzen?
Na, erstens einmal muss ich Sie korrigieren, wenn Sie sagen, als würden Sie wirklich existieren. In dem Augenblick, wo ich sie schreibe und es mir gelingt, sie wirklich lebendig zu beschreiben, existieren sie. Ja? So fängt es einmal an. Und das Zweite ist, es ist mein Anspruch beim Romanschreiben, zum Beispiel, wenn das eben in Albanien spielt oder in Brüssel oder in Amsterdam, wo meine Romane ja immer wieder, weil ich versuche sozusagen den Fächer Europas erzählerisch zu öffnen, dass ich einfach einmal dorthin fahre, eine Zeit lang lebe, mit möglichst vielen Menschen ins Gespräch zu kommen versuche. Ich versuche zu verstehen, wie die ticken, glaube ich, wie man in Deutschland sagt. Die Mentalitäten, die Kulturen, die Geschichten, die Hoffnungen, das versuche ich alles irgendwie zu verstehen und für mich irgendwie in Figuren, die ich dann auf die Reise in meinem Roman schicke, fassbar zu machen.
Gut, Message angekommen. Wenn die Figuren da sind, dann sind sie da und dann leben sie damit. Aber es gibt ja auch noch das, worüber die Figuren erzählen oder was sie machen. Das zweite Set, nämlich von dem politischen Personal, befindet sich bei der Europäischen Kommission in Brüssel in der Generaldirektion Europäische Nachbarschaftspolitik und Erweiterungsverhandlung, speziell Direktion D, zuständig für die westlichen Balkanstaaten. Das ist der ganze Rattenschwanz an Titel. Kann man auch wirklich googeln. Habe ich brav gemacht, aber da einigermaßen durchzublicken. Ja, und da merkt man, dass Sie wirklich mittlerweile ein richtiger EU-Fachmann sind für diese Hochkomplexität an Ressorts, an Zuständigkeiten, an Hierarchien. Ich meine, das geht nicht von allein, Herr Menasse, oder?
Ich habe mich damit beschäftigt. Ich glaube, also Fachmann ist übertrieben. Jeder Mensch, der sich ein bisschen interessiert für Europapolitik oder für das Funktionieren des europäischen Systems oder noch präziser gesagt, warum es nicht funktioniert, kann sich da schlau machen. Ja? Und ich habe auch 4 Jahre in Brüssel gelebt und sehr viele Menschen eben auch, die in der Kommission arbeitet, kennen. Ich habe auch gelernt, dass die in der Kommission meine Freunde sind und die im Rat nicht meine Freunde sind. Ja, weil in der Kommission wird versucht, europäische Politik zu machen, im Rat wird versucht, sie aus nationalen Interessen zu verhindern. Aber das begreift man ja dann irgendwann. Und im Grunde, finde ich, sollte man ein bisschen verstehen, zumindest so viel, wie man auch von nationaler Politik versteht. Weil das Interessante ist, wenn ich es mit Ihnen reden würde und ich würde das sagen, erklären Sie mir das deutsche System. Ja, Sie wissen, dass es einen Bundestag gibt, Sie wissen, dass es eine Regierung gibt, Sie wissen, dass es sehr lange eine Kanzlerin gegeben hat, die war schon da, als Sie zur Welt kamen. Ja, aber wie funktioniert das System wirklich? Ja, und da gibt es unheimlich interessante Verästelungen und Strukturen und so weiter. Und da denke ich mir, wenn Sie schon das nicht interessiert, warum soll Sie die europäische Politik interessieren? Hauptsache, Sie verstehen einmal die Institutionen. Und das kann man erzählen. Im Grunde ist es eigentlich, der Anspruch jedes Europäers, einmal das, was geschieht, also europapolitisch, an der Idee zu messen. Und da muss ich noch gar kein feinheitsdifferenziertes Wissen um die Institutionen haben. Man muss es an der Idee messen. Und die Idee ist, nach den Erfahrungen mit dem Nationalismus in der ersten Hälfte des 20. Jahrhunderts, nach der Mördergeschichte des Nationalismus, ein nachnationales, geeintes Europa aufzubauen. Und jetzt beobachten wir die gegenwärtige Politik und dann sehen wir, wir erleben die Renationalisierung der Mitgliedstaaten. Das ist Skandal genug und das sollte man wissen und da sollte man sich selbst fragen, will man das oder will man doch in einem friedlichen, geeinten Europa leben, aber da müssen wir anders politisch reagieren.
Jetzt spricht der EU-Leitartikler Robert Menasse. So viele Essays, so viele Diskussionen, aber lesen Sie diesen Roman und ich glaube, dann lernt man noch viel mehr über Europa. Es ist auf jeden Fall eins der Bücher des Jahres für mich. Ich habe es wirklich geliebt, diese Geschichte. Bin 2-mal in der S-Bahn über die Station rausgefahren, weil ich irgendwie nicht aufhören konnte. Am Ende gibt es eine große Kreuzfahrt mit dem ganzen europäischen Personal. Großer Showdown. Ja. Darf man nicht verraten. Am Ende steht diesmal A Suivre, genau, das Schiff heißt SS Skanderbeg, aber SS heißt Steamship, habe ich auch gelernt von Ihnen. Am Ende steht nicht A Suivre bei diesem Roman, leider. Ja. Es muss eine Trilogie werden, ich hätte schon einen Titel. Ja. Der Beitritt.
Oder Der Zerfall.
Oh nein! Robert Menasse!
Ich danke Ihnen. Vielen Dank.
Und alles ist so lange nicht verrückt, solange die Realpolitik das als Realität anerkennt und davon ausgeht. Das ist ein Satz aus der Erweiterung, dem neuen Roman erschienen bei Surkamp. Politisch bewegen wir uns jetzt vom Balkan, aber weiter nach Osten, nach Russland und in die frühere Sowjetunion. Mit einem Mann, der dort geboren wurde, mit 12 Jahren nach Deutschland kam, hier zum Journalisten und Schriftsteller geworden ist und in seiner Arbeit auch immer wieder zurückgekehrt ist. Jetzt auch in seinem neuen Roman Wir wissen nicht, was geschieht. Guten Tag, ich grüße den Frankfurter auch, Viktor Funk.
Vielen Dank.
Sie haben Geschichte studiert und sich in Ihrer Magisterarbeit schon mit den Erinnerungen von Gulag-Überlebenden beschäftigt. Und so sind Sie mit zwei realen Menschen in Kontakt gekommen, dem Ehepaar Lev und Svetlana Mischenko. Sie sind die Zentralfiguren in diesem Roman. Wer sind diese beiden?
Genau, die sind, ja, das ist ein Ehepaar, das leider nicht mehr lebt. Das ist schon einige Jahre her, dass ich die interviewen konnte. Mit Hilfe von Memorial, einer Menschenrechtsorganisation in Russland, die in Russland selbst nicht mehr tätig sein darf, verboten ist. Ich hab mich mit Zeugenaussagen oder mit Zeugenerinnerungen beschäftigt, was man allgemein so als Oral History kennt. Und Memorial hat mir damals Kontakt unter anderem zu Lev und Svetlana und zu einigen anderen auch Überlebenden vermittelt, die ich dann interviewt habe über ihre Erfahrungen im Gulag. Mir ging es darum, auch zu zeigen, sozusagen, wie Erinnerungen sich verändern können. Und das war 2004, 2005. Im Winter habe ich die interviewt und kennengelernt und dann den Kontakt zu denen auch versucht zu behalten.
Sie haben dieses Schicksal nun zur Grundlage Ihres Buches gemacht. Die Namen sind verändert auch. Faktisch real sind vor allem Briefe der beiden, andere Dokumente, auch die Erinnerungen von Verwandten und Freunden. Warum, Herr Funk, sollte es eigentlich ein Roman sein? Ich meine, Sie hätten diese Geschichte auch anders erzählen können. Ne?
Also das Besondere an diesem Paar, Lev und Svetlana Mischenko, ist, dass sie eine sehr lange Korrespondenz während der Haft des Mannes, also Lev war 9 Jahre im Gulag, eine sehr lange Korrespondenz führen konnten, und zwar teilweise illegal. Also es gab einerseits den offiziellen Weg, also da mussten die Briefe die Zensur passieren und so weiter, aber es gab auch noch den illegalen Weg. Das hat nämlich ein Lagermitarbeiter, ein ehemaliger Häftling, der dann später offizieller Lagermitarbeiter war, der hat die Briefe rausgeschmuggelt, die den offiziell verschickt, und so konnten die einfach einen deutlich umfassenderen Briefschatz aufbauen, wenn man so will. Und die Briefe sind, die gibt es auch tatsächlich, die sind auch tatsächlich herausgegeben und erschienen. Im Buch selbst sind die Briefe tatsächlich fiktional, aber alles andere drumherum, also die ganze Geschichte dieser Menschen und auch so ein wenig die Geschichte auch der Sowjetunion in dem Zeitraum, da bin ich sehr nah an den Fakten geblieben. Ja.
Und ebenfalls real ist der Ort, wo Lev 10 Jahre in einem Straflager geschmachtet hat. Im Roman lassen Sie einen jungen Historiker mit dem alten Lev nach Petschora reisen. Das ist ganz weit im Norden Russlands. Sie selbst, Herr Funk, sind auch da gewesen. Was haben Sie da gesehen, erlebt?
Also genau, ich bin 2017, also vor 5 Jahren, im Mai vor 5 Jahren dahin gereist. Mich hat die Geschichte seit 2004, seit 2005 überhaupt nicht losgelassen. Ja? Und irgendwie, wenn man so ein bisschen auch Journalist ist und dann so mitkriegt, oh, da gibt es einen Koffer voller Briefe, man weiß, das ist eine Story, ja. Aber mich hat einfach die Geschichte dieser Menschen überhaupt nicht losgelassen. Auch die Frage, wie haben die das geschafft, das alles zu durchstehen? Denn das Besondere bei Lev ist einfach, er war nicht nur 10 Jahre im Gulag, also in 10 Jahren im Gulag waren Millionen, manche 25 Jahre, sondern bei Lev war das doch so, der war vorher noch 4 Jahre im deutschen Zwangsarbeitslager. Also er war Kriegsgefangener, ja, unter anderem in Leipzig. Dann dafür, dass er deutscher Kriegsgefangener war, wurde er nochmal bestraft als Verräter.
Das ist eine der bittersten Pointen, wenn man sich überlegt, dass diese Menschen irgendwie also die Lagerhaft in Deutschland überlebt haben und dann als Verräter nochmal bestraft wurden.
Ja. Mhm. Und die Zeit haben die beiden sozusagen zusammen überstanden und haben über 70 Jahre lang, war die dann später halt zusammengeblieben. Und für mich war es wichtig, dahin zu fahren. Ja, für mich war das wichtig, auch diesen Weg, den Svetlana mit dem Zug genommen hat, um Lev einmal sogar illegal zu besuchen, auch selber so nachzufahren, um auch vielleicht so ein bisschen Stimmung zu kriegen und den Ort dort zu sehen. Als ich dahin gekommen bin, das nur mal kurz, also das Lagersystem existiert dort nicht mehr. Ja, es gibt noch Zeugnisse, das Historische Museum vor Ort arbeitet wirklich unglaublich gut alles auf, was die können. Aber es gibt im Prinzip kaum noch ein Gebäude. Als ich dahin gekommen bin, stand dort das lagereigene Gefängnis. Also im Lager selbst gab es nochmal ein Gefängnis. Und das ist jetzt, vor ein paar Tagen habe ich noch mit dem Museum telefoniert und die sagen, das ist jetzt zerfallen. Also die Zeugnisse dieses Repressionssystems sind in Russland einfach nicht mehr sichtbar. Ja, es gibt Metallsammler, die quer durch die Tundra fahren und die alten Lagersachen aufsammeln und das verkaufen. Aber das ganze Repressionssystem, das jahrzehntelang dieses Land bestimmt hat, das verschwindet aus der Sichtbarkeit.
Ihr Roman, Herr Funk, greift einem wirklich ans Herz, also von der ersten Seite an. Mir ist es so gegangen, auch weil über dieses Einzelschicksal die ganze Monstrosität dieses Gulag-Systems ja deutlich wird. Die Opfer sind wirklich nicht zu zählen. Man schätzt, dass 20 Millionen Menschen umgekommen sind, gestorben für nichts, einfach nur aufgrund der Willkür, vor allem eines Stalin. Und ja, und jetzt haben Sie es schon angesprochen, die Bedrückung, die wächst ja umso mehr, als die aktuelle Gegenwart in diesen Roman hineinragt und auch der aktuelle Umgang mit dieser Vergangenheit, die sozusagen totgeschwiegen wird. Ne? Die Organisation Memorial darf nicht mehr arbeiten. Wladimir Putin will nichts von dieser Vergangenheit wissen und schlimmer noch, jeder Widerstand, jedes kritische Wort derzeit kann wieder Straflager bedeuten. Wie haben Sie auch diese Entwicklung der letzten Jahre ja schon beim Schreiben dann auch dieser Geschichte jetzt empfunden, dass sich eigentlich eine der furchtbarsten Geschichten jetzt wieder zu wiederholen beginnt?
Also wir könnten darüber irgendwie den ganzen Tag reden, ja. Also die, als ich 2017 dahin gefahren bin, das ist so eine kleine Anekdote, ja, da gab es vorher so ein neues Gesetz, ist in Russland rausgekommen, und zwar ein Datenschutzgesetz. Und das greift so weit, dass wenn Sie jetzt nach Ihren Vorfahren im offiziellen in einem Staatsarchiv anfragen, meine Vorfahren waren da und da sozusagen Gulag-Insassen, gibt es darüber Akten, kann ich da mehr darüber erfahren? Und wenn in dieser Akte ein anderer Name erwähnt wird, vor allen Dingen von einem Denunzianten, einem Wachmann, wen auch immer, einem Protokollanten oder sowas, dann fällt das Datenschutzgesetz drüber. So, man kann sozusagen auf eine sehr vornehme Art und Weise, hat man so einen Mantel über das Ganze ausgebreitet, und die Archive sind jetzt absolut zu. Ja, Anfang der 90er Jahre und 2000er Jahren war es möglich, die wichtigsten Dokumente rauszugeben, aber jetzt sind die Archive wieder zu. Und das Buch war jetzt vor etwas über einem Jahr fertig gewesen, lag dann ein bisschen das Manuskript, wie das oft so ist. Und da gibt es halt so Dialoge, die ich im Nachhinein, wenn ich die halt lese, dann denke ich mal irgendwie, oh krass, ja, irgendwie, dass da so Aussagen fallen, wo ich denke, das ist eher so eine sehr dystopische Vorausschau gewesen, die da manchmal auftritt. Und es war absehbar. Und das Schlimme ist, es ist einerseits richtig, was Sie sagen, dass Putin sozusagen darüber nicht reden will. Andererseits, er hat ja selber 2017 ein Gulag-Denkmal eröffnet. Ja, es gibt ein sehr monströses Denkmal in Moskau dazu. Nur das Interessante ist, in seiner Rede war der Schlusssatz, in dem er sagte, und wir müssen verzeihen. Ja, und die Betonung liegt auf verzeihen. Ja, es geht auch um ihn, ja, um sein System, aus dem er hervorgegangen ist. Es geht überhaupt nicht um die Aufarbeitung. Es geht einfach nur darum, reden wir nicht drüber. Und das ist einfach, es war eine sehr kurze Epoche, die es in Russland nur möglich war, darüber zu reden. Ja, es gab nie eine vernünftige Aufarbeitung dessen, was das ganze Land bis heute prägt.
Ich habe gelesen, dass Sie noch einen Tag vor dem russischen Angriff im Februar mit dem Museum in Petschora telefoniert haben. Ja. Was haben Sie da gehört?
Ich habe ich habe gesagt, hey, das Buch erscheint jetzt und so, wir haben und so. Und ich habe, am Abend vorher hatte Putin seine Rechtfertigungsrede gehalten, ja, am späten Abend. Und ich habe mich nicht wirklich getraut, dann die Mitarbeiterin anzusprechen, weil als ich damals bei denen war, habe ich mit denen auch darüber gesprochen, wie läuft eigentlich eure Aufarbeitung? Ja, könnt ihr eigentlich aufarbeiten? Und da sagten die, naja, wir hängen das nicht an die große Glocke, aber unsere Regionalverwaltung, die uns auch mit Geld unterstützt, ja, die wissen doch, wie wir entstanden sind. Also Sie können die Gulag-Karte, wenn Sie die Gulag-Karte der Sowjetunion nehmen und die auf das heutige Russland drauflegen, dann werden Sie sehen, wie viele Städte aus den ehemaligen Lagergebilden entstanden sind. Die Menschen wissen um ihre Vergangenheit, nur sie dürfen nicht darüber reden.
Danke Ihnen, Viktor Funk, für Ihren Besuch und diesen Roman »Wir wissen nicht, was geschieht« jetzt im Verbrecherverlag veröffentlicht. Und jetzt sind noch einmal Robert Menasse und Juri Andruchowitsch zu uns auf die Bühne gekommen. Sie alle drei werden nun in diesen Tagen hier in Frankfurt sein, und als Schriftsteller gehört das zum Beruf. Wird es diesmal doch anders sein, gerade auch mit Ihren Büchern, die nicht nur Literatur sind, sondern so eingebettet ins Zeitgeschehen, und dass man unwillkürlich beim Lesen auch diese Brücke schlägt jetzt zu unserer aktuellen Situation? Robert Menasse, wird das für Sie auch eine politische Messe, nicht nur eine literarische sein?
Das kann ich nicht beantworten. Ich bin nicht der universale Geist dieser Messe. Also
aber für Sie persönlich?
Naja, ich freue mich, dass es Diskussionen gibt. Also auch im Hinblick darauf, dass es mehr Reflexion unserer Zeitgenossenschaft gibt als Introspektion. Das ist sicher der Fall.
Als Frankfurter und auch Redakteur für Politik bei der Frankfurter Rundschau war für Sie, Herr Funk, natürlich die Messe auch immer Pflicht und Vergnügen zugleich. Jetzt ist es mehr wahrscheinlich, nicht wahr?
Ja, jetzt ist es auf jeden Fall mehr, wobei ich natürlich hoffe, dass es sehr politisch sein wird. Ja, ich bin Politikjournalist, ich habe kein anderes sozusagen Interesse dran, und ich werde natürlich gleich auch zum Pavillon der Ukraine gehen und mir das alles angucken. Gestern habe ich es noch nicht geschafft.
Und bei Ihnen, Herr Andruchowitsch, wird es wohl so sein, dass Sie mehr über Politik als über Literatur sprechen werden und auch sprechen wollen? Sie haben vorhin schon angedeutet, wie es für Sie ist, hier in Frankfurt zu sein.
Politik im breitesten Sinne. Ja, in meinem Fall schon eher Politik als eine Art der Ästhetik. Und ja, deswegen sehe ich keine Widersprüche. Mhm. Das ist so wie mit meinem Roman. Ich komme zurück zu Radio Nacht. Das ist eine eigene Welt, wo Liebesgeschichte, politische Geschichte, magische Geschichte, Fantasy, Märchen, alles zusammenlebt. Mhm. Und so ist das ungefähr.
Aber da würde mich nochmal interessieren, Herr Androchowitsch, wie haben denn die Ukrainer und Ukrainerinnen ihren Roman gelesen, sozusagen? Jetzt ist er erst schon vor zwei Jahren erschienen oder so, hat jetzt ja nochmal eine ganz andere Dringlichkeit bekommen, weil man jetzt eben mit diesen politischen Motiven so lesen kann.
Ich weiß nicht, ob der Roman heutzutage immer noch gelesen wird, aber es gibt jetzt die dritte Auflage schon. Also ich sehe das ziemlich optimistisch. Ich hoffe, er wird gelesen.
Ja. Herr Funk, Sie haben vorhin kurz gesagt, die Gegenwart, also die Vergangenheit wird totgeschwiegen. Und im Roman ist es ja auch so, dass die Menschen auch ganz oft schweigen. Ja, also auch die Überlebenden. Nichts erzählen über Generationen. Jetzt hat man aber das Gefühl, nicht mehr alle schweigen in Russland. Es gibt eine Art von Widerstand. Leute, zu Hunderttausenden haben junge Männer das Land verlassen. Also es gibt in den sozialen Medien Proteste. Menschen gehen auf die Straße, riskieren ihre Existenz dafür. Ist das für Sie eigentlich ein gutes Zeichen oder ein sozusagen, also, dass sich hier doch die Geschichte nicht ganz wiederholt?
Also wenn wir von Hoffnung reden, ja, natürlich habe ich diese Hoffnung. Nur man muss ehrlicherweise auch sagen, das, was sich in den letzten Jahren und seit Putins Machtantritt sich getan hat oder was ich beobachtet habe, ist die Grundlage für diese Hoffnung, die ist sehr, sehr dünn. Die, die jetzt rausgehen aus dem Land, ja, das sind die, die vor allen Dingen ihre eigene Haut retten wollen. Und das ist auch gut so. Und ich halte das auch für einen großen Fehler, dass die EU die Grenzen dicht gemacht hat. Ja. Weil je weniger Menschen dort sind, desto mehr weniger können kämpfen. Nur gleichzeitig muss man sagen, der Wunsch, ein politisches System umzugestalten, der ist bei der Masse nicht so groß, wie wir das hier gerne manchmal hätten.
Ihnen allen jedenfalls gute Tage hier in Frankfurt. Danke Ihnen, dass Sie bei uns waren. Juri Androchowitsch, Viktor Funk, Robert Menasse. Applaus